Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute erwartet euch wieder einmal eine spannende Unternehmenspräsentation. Zur groben Einordnung, die Veranstaltungen teilen sich immer in zwei Parts auf. Zu Beginn gibt es eine Präsentation seitens der Gesellschaft und dann im zweiten Part kommt es immer zur Fragerunde. Unsere Teilnehmer haben stets die Möglichkeit, viele Fragen und Nachfragen zu stellen. Also da könnt ihr euch definitiv auf einen spannenden und regen Austausch dann im zweiten Part des Videos schon mal freuen. Wir hoffen, euch gefällt dieses Format. Lasst uns gerne ein Like da und abonniert auch unseren Kanal. Und ganz wichtig, vergesst nicht, euch für ein Newsletter einzutragen, dass ihr dann bei zukünftigen Veranstaltungen gerne natürlich auch mal live mit dabei sein könnt und auch die Möglichkeit habt, selbst Fragen zu stellen. Nun aber viel Spaß mit der heutigen Unternehmenspräsentation.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Auf meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen und schon vorab Dankeschön, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Mein Name ist Lena Bieberdacher, ich bin Investor Relations Manager bei Hugo Boss und an meiner Seite ist Christian Stör, Vice President Investor Relations, der unsere unternehmensweiten IR-Aktivitäten verantwortet. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und Ihnen die Hugo Boss AG vorzustellen, insbesondere weil wir in einer ganz spannenden Phase uns befinden. Es tut sich einiges und es gibt einiges zu erzählen. Von daher lassen Sie mich einmal kurz einen Überblick zu unserem Unternehmen geben. Wer sind wir? Was machen wir? Hugo Boss ist einer der führenden Anbieter für Damen- und Herrenbekleidung im Premium-Segment des globalen Bekleidungsmarktes. Sie kennen uns vermutlich aufgrund des einen oder anderen Anzugs, der bei Ihnen im Schrank hängt. Aber ganz wichtig, bereits heute machen 50% unserer Produkte sind eigentlich Freizeitlooks, sogenannte Casualwear. Das klassische Anzuggeschäft, von dem man uns vielleicht kennt, weil das der Bereich ist, wo wir herkommen, unsere Heimat quasi, das ist heute eigentlich nur noch 12-13% des Umsatzes. Und wie generieren wir eigentlich in diesem Umsatz? Wir haben zwei starke Kernmarken. Wir haben einmal die Marke Boss und wir haben einmal die Marke Hugo. Beide zielen auf einen unterschiedlichen Kunden, auf eine unterschiedliche Kundin ab. Das heißt, einmal haben wir Boss. Die Marke generiert 85% des Umsatzes. Und was hier im Mittelpunkt steht, ist, dass wir Ihnen für jeden Anlass das perfekte Outfit bieten. Egal, ob Sie morgens ins Büro gehen, ob Sie nachmittags eine Runde golfen gehen oder ob Sie abends mit Ihrem Partner in die Oper oder ins Theater gehen. Auf der anderen Seite steht Hugo. Hugo richtet sich an eine viel jüngere Zielgruppe, an Menschen, die sich durch ihre Mode ausdrücken wollen. Sie sind relativ mutig, sie sind progressiver, sie sind vielleicht ein bisschen lauter und genau hier setzen wir an und bieten ihnen eben auch unkonventionelle Looks. Wie schon gesagt, hier haben wir die 15% des Umsatzes liegen bei der Marke Hugo. Wenn wir jetzt einmal zusammenfassen, was ist Hugo Boss in Zahlen? Wir sind ein globales Unternehmen, wir haben knapp 14.000 Mitarbeiter weltweit. Wir sind in knapp 130 Ländern vertreten. Das heißt, zusätzlich dazu haben wir 47 Länder, in denen Kunden und Kundinnen unseren Online-Shop aufrufen können, unsere Produkte bestellen können. Das heißt, wir sind tatsächlich auf der gesamten Welt beinahe vertreten. Und auch wenn wir uns die Zahlen anschauen, ich verweise hier ganz explizit auf die Zahlen von 2019, nachdem 2020 aufgrund der Pandemie ja, so außergewöhnlich war, dass es nicht ganz die Realität abbildet und deshalb hier die Zahlen von 2019. Wir haben knapp 3 Milliarden Euro Umsatz generiert und sind mit 355 Millionen Euro an operativem Ergebnis auch höchst profitabel gewesen. Wenn wir uns jetzt anschauen, wo kommen wir her oder was macht eigentlich unsere DNA aus? Wir haben in der Vergangenheit und auch heute einen höchsten Anspruch an Qualität, an Passform, an Innovation und an Nachhaltigkeit. Und gleichzeitig stellen wir aber fest, dass wir in einem Umfeld agieren, das sich konstant weiterentwickelt. Und momentan beschäftigen unsere Industrie drei wesentliche Trends. Wir haben einmal die Casualisierung, als zweites die Digitalisierung und auch die zunehmende Relevanz von Nachhaltigkeit. Und anstatt das eigentlich als Herausforderungen zu sehen, sehen wir das vielmehr als Veränderungen, die neue Chancen bieten. Und wieso wir jetzt genau auf diese drei Trends optimal vorbereitet sind oder weshalb wir so zuversichtlich sind. Da an der Stelle möchte ich einmal einen kurzen Blick zurückwerfen. Es ist Dezember diesen Jahres, wir können auf ein sehr außergewöhnliches Jahr zurückblicken. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, wir haben mit den beiden Herren, einmal mit Daniel Krieder und mit Oliver Timm, zwei sehr oder sehr langjährige Experten im Bereich der Fashion-Industrie für unseren Vorstand gewinnen können. Das heißt, unser Vorstand ist endlich wieder komplett. Und im Zuge des neuen Managements haben wir quasi eine neue Zeitrechnung begonnen. Und diese neue Zeitrechnung, dieses neue Kapitel haben wir an unserem Investorentag 2021 begonnen. An dem Tag haben wir dem Kapitalmarkt zum ersten Mal unsere neue Unternehmensstrategie vorgestellt. Die Strategie nennt sich Claim 5, weil sie auf 5 strategischen Prioritäten basiert. Zu denen kommen wir gleich noch. Aber ich möchte Ihnen vorab die Essenz eigentlich dieser Strategie mitgeben. Und zwar, es geht darum, dass es eine Wachstumsstrategie ist. Eine Wachstumsstrategie, bei der der Kunde bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt steht. Und es ist ganz klar, wir begnügen uns nicht mit dem, wo wir heute stehen, sondern wir wollen mehr. Was wollen wir? Wir wollen die weltweit führende technologiegesteuerte Modeplattform sein. Das ist unsere Vision, da wollen wir hin. Was treibt uns an? Das ist unsere Mission. We love fashion, we change fashion. Das heißt, die Mode ist, wenn Sie auf unsere Geschichte zurückblicken, wirklich das, wo wir uns gut auskennen. Und gleichzeitig wollen wir diejenigen sein, die das Ganze auch zukünftig mitwandeln. Was ist unsere Ambition? Wir wollen eine der 100 weltweit führenden Marken sein. Und neben diesen großen Themen haben wir das Ganze selbstverständlich in Finanzziele heruntergebrochen oder nochmal aufgegriffen. Was ist unsere finanzielle Ambition für 2025? Wir wollen 4 Milliarden Euro Umsatz in 2025 generieren. Das entspricht einem Umsatzwachstum von 16%, wenn wir 2020 heranziehen und 6%, wenn wir das Jahr 2019 uns anschauen. Gleichzeitig zielen wir auf eine EBIT-Marge von rund 12%, was wiederum einem EBIT-Wachstum von 6% zu 2019 entspricht. Nun, aufgrund dieses deutlichen Anstiegs von Umsatz und Gewinn zielen wir auf einen starken kumulierten Free Cashflow von rund 2 Milliarden Euro. Und was hier ganz klar wird, ist, dass wir in den nächsten 5 Jahren verlagert sich die Wertschöpfung von dem bisherigen relativen Margenverbesserung hin zu einem sehr starken Umsatzwachstum, hin zu absoluter Profitabilitätsverbesserung und zu dem überdurchschnittlichen Free Cashflow. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und uns anschauen, wie wird dieser Free Cashflow denn verwendet, haben wir hier 4 klare Prioritäten. Als allererstes, und hier gehen wir wieder zurück auf den Punkt, es ist eine Wachstumsgeschichte, es ist eine Wachstumsstrategie. Als allererstes werden wir das Kapital verwenden, um in unser organisches Wachstum zu reinvestieren. Der zweite Punkt, ganz klar, ist die Dividendenzahlung an Sie als Aktionäre mit einer Ausschüttungsquote von 30-50%. An dritter Stelle, und das ist ein Punkt, der anders ist als in der Vergangenheit, haben wir strategische Investitionen. Was nicht bedeutet, dass wir uns die ganze Zeit umschauen nach Unternehmen oder Marken, die wir aufkaufen können, sondern vielmehr mit dem Gedanken, dass wir schauen, wie wir unsere Vision, unsere Ambition, unsere Mission erfüllen können und was uns beim Erreichen dabei unterstützen kann. Als letzter Punkt haben wir die Rückzahlung überschüssiger Liquidität, das heißt Sonderdividende oder Aktienrückkauf. Wie gesagt, 4. Priorität, ein ganz klarer Fokus liegt auf dem oberen Bereich. Insgesamt verfolgen wir hier einen sehr ausgewogenen Ansatz zwischen diesen Investments und dem Shareholder Return. Jetzt habe ich Ihnen einmal die Finanzziele umrissen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, und diese Finanzziele sind ambitioniert, wie wollen wir die eigentlich erreichen? Was sind unsere Maßnahmen dahinter? Und an der Stelle möchte ich jetzt in die Inhalte unserer Strategie etwas tiefer eintauchen. Das ist einmal das Schaubild unserer Strategie. Das ist Claim 5. Sie sehen hier die 5 strategischen Pfeiler dieser Strategie, auf die ihr alles aufbaut. Wir haben einmal Boost Brands, an zweiter Stelle Product is King, Lead in Digital, Rebalance Omnichannel und Organize for Growth. Keine Sorge, ich gehe auf jeden einzelnen Bereich, gehe ich nochmal einzeln ein, was das Ganze denn eigentlich bedeutet. Boost Brands. Was bedeutet Boost Brands? Es geht darum, die Relevanz unserer Marken zu stärken oder zu steigern. In Zahlen lässt sich das hier ganz gut darstellen. Und zwar zielen wir darauf ab, Boss Menswear auf 2,6 Milliarden Euro zu vergrößern. Boss Womenswear auf 400 Millionen, Hugo auf 800 Millionen. Das heißt, wir haben hier von der Größenordnung eine enorme Steigerung. Und auch hier stellt sich natürlich die Frage, wie wollen wir das eigentlich erreichen? Das wollen wir erreichen, indem beide Marken, sowohl Boss als auch Hugo, einen komplett neuen Markenauftritt bekommen. Von Logos über Marketing bis hin zu dem Designkonzept, was den Laden in der Innenstadt ausmacht, aber auch unser Online-Geschäft. Das heißt, beide Marken werden eine eigene und sehr klare Marketingstrategie haben, mit einem klaren Fokus auf digitale Medien und außergewöhnliche Kooperationen. Ziel davon ist es, den Kunden emotional zu erreichen und ihn zu begeistern, ihn von unseren Produkten so zu begeistern, dass er tatsächlich von morgens bis abends auf Hugo Boss zurückgreift. Nochmals, egal ob Sie morgens ins Büro gehen, sich nachmittags mit Freunden treffen oder abends eben schick ausgehen wollen. Ganz wichtig ist dabei immer die Werte Lässigkeit und Komfort. Gleichzeitig möchten wir in unsere Produkte investieren, in die Qualität unserer Produkte investieren. Sie erinnern sich, wir hatten das vorher kurz angesprochen bei den Werten, die uns eigentlich in der Vergangenheit auch ausgemacht haben. Qualität, Passform, Nachhaltigkeit, Innovation. Und genau diese Werte werden auch in Zukunft wichtig sein. Und genau deshalb setzen wir hier an und investieren in unsere Produkte mit dem Ziel, ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten zu können. Ebenfalls, und das hatten wir also ebenfalls schon angesprochen, der Bereich Digitalisierung. Wie ich eingangs gesagt habe, wir sehen das vor allem als eine Möglichkeit, um neue Chancen zu nutzen. Und deshalb setzt unsere digitale Strategie entlang der gesamten Wertschöpfungskette an. Mit einem Fokus auf Geschwindigkeit und auf Personalisierung. Das heißt, dass wir genau wissen, was wollen unsere Kunden, was gefällt ihnen gut, weshalb zögern sie. Das heißt, es hat sehr viel mit Datenmanagement zu tun. Und natürlich, um auf diese Art und Weise letzten Endes Kosten zu reduzieren. Ein Beispiel, das diese Investitionen im digitalen Bereich beleuchtet, wenn es auch nur eine einzelne Maßnahme ist, dann ist es, dass Sie ab Anfang nächsten Jahres, ab Ende Januar, unseren Online-Shop hugoboss.com in einem ganz neuen Licht sehen werden. Er wird in neuem Glanz erstrahlen. Das heißt, hier attraktiv für Kunden sich zu präsentieren, ist ganz entscheidend. Wie gesagt, ist nur eine der vielen Maßnahmen. Wichtig ist dieser ganzheitliche Blick über die gesamte Wertschöpfungskette. Wenn wir uns als nächstes anschauen, wie unsere Vertriebsstruktur aussieht, dann sehen Sie, dass es hier weder die Frage nach dem stationären Einzelhandel, also Retail, dem stationären Großhandel, Wholesale, noch dem digitalen Geschäft geht, sondern das Wichtige ist immer, dass wir diesen Dreiklang aller Kanäle haben, um am Ende den Kunden ein nahtloses Einkaufserlebnis bieten zu können. Das heißt, im stationären Einzelhandel zählen wir auf 2 Milliarden Euro Umsatz ab, stationärer Großhandel mit mehr als 1 Milliarde und unser digitales Geschäft wird sich auf rund 1 Milliarde belaufen. Wir können uns einmal noch näher die Maßnahmen anschauen, was wir in den einzelnen Bereichen machen. Im Bereich des stationären Einzelhandels geht es in erster Linie darum, dass wir unsere Läden, unser Netzwerk optimieren und modernisieren. Das heißt, einzelne Läden werden eventuell verkleinert, weil man gar nicht mehr den Bedarf hat, so viel Fläche auszustellen. oder wir werden in gezielten Regionen neue Läden eröffnen. Insgesamt wird aber unser bestehendes Netzwerk, alle Läden, die wir schon haben, werden 80% davon in den nächsten 3 Jahren modernisiert. Das heißt, wenn Sie heute in den Hugo Boss Laden gehen, dann sieht der vollkommen anders aus, als wenn Sie innerhalb der nächsten 3 Jahre einen Laden betreten werden. Die zweite Säule, Wholesale, das heißt der stationäre Großhandel. Hier wollen wir insbesondere bestehende Partnerschaften stärken und wir wollen Marktanteile in wichtigen Produktkategorien zurückgewinnen. Was bedeutet das eigentlich? Das heißt, wenn Sie in der Innenstadt in einen Peek & Cloppenburg gehen, dann werden Sie Hugo Boss nicht nur bei den Anzügen in den obersten Etagen finden, sondern dann werden Sie auch im Eingangsbereich, auch in den unteren Etagen, wo wir Casual Wear, also Freizeitklamotten, legere Looks für den Alltag anbieten, auch dort werden Sie uns wieder finden. Der dritte Bereich, im digitalen Bereich werden wir einerseits auf unserem eigenen Online-Shop Umsatz generieren, das heißt auf hugoboss.com. Wir werden aber gleichzeitig mit Partnerunternehmen zusammenarbeiten und verstärkt den stationären Handel und E-Commerce verknüpfen. Insgesamt sollen damit eben diese knapp 1 Milliarde Euro im digitalen Geschäft erreicht werden. Wenn wir uns die Regionen anschauen, dann lassen Sie mich diese Folie ganz knapp zusammenfassen. Wir werden wachsen und wir werden in allen Regionen unsere Präsenz stärken. Während wir in Europa relativ zufrieden sind mit der Abdeckung, sehen wir explizit in Asien und in Amerika enormes Potenzial, das wir aktuell nicht ausschöpfen. Und insbesondere im Zuge dessen, dass wir an unserer Wahrnehmung als Marke arbeiten, dass wir mehr zu bieten haben als den schicken Anzug fürs Büro. Damit werden wir insbesondere in Amerika Marktanteile gewinnen können. Sie haben es vorher vielleicht in dem Schaubild gesehen, Nachhaltigkeit als Basis unserer Strategie. Nachhaltigkeit ist und bleibt Kern unserer Geschäftstätigkeit. Wir sind seit sehr vielen Jahren, bemühen wir uns in diesem Bereich. Und genau dieses Engagement wird auch extern honoriert. Sie kennen vielleicht den DJSI, den Dow Jones Sustainability Index. Und wir sind als einer der 3 Unternehmen unserer Branche, unserer Industrie, dort enthalten. Das heißt, das ist eine enorme Auszeichnung dafür, dass wir, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, tatsächlich Vorreiter sind. Wir wollen hier nicht stehen bleiben. Wir haben hier ein ganz klares Interesse, weiterzugehen und haben uns deshalb 3 Bereiche zum Ziel gesetzt, in denen wir ansetzen möchten oder in erster Linie ansetzen möchten. Als allererstes Klimaneutralität. Wir wollen bis 2030 klimaneutral in unserem eigenen Verantwortungsbereich sein. Deshalb betonen wir das. Das ist der Bereich, in dem wir am einfachsten auch Veränderungen durchsetzen können. Nichtsdestotrotz sind wir uns bewusst, dass eigentlich der größte Faktor, der größte Hebel in der gesamten Wertschöpfungskette liegt oder man die gesamte Wertschöpfungskette betrachten muss. Und deshalb werden wir dort bis 2045 klimaneutral sein. Der zweite Bereich sind unsere nachhaltigeren Produkte. Bereits heute und explizit in der Kollektion, in der Frühlings-Sommer-Kollektion 2022 sind schon rund 40% unserer Produkte nachhaltig. Was bedeutet dieses Responsible? Das ist für uns, da haben wir uns eigene Kriterien gesetzt, die nicht nur das Material an sich umfassen, sondern die Arbeitsbedingungen für die Arbeiter und Arbeiterinnen in den Fabriken, was das Thema Transport angeht. Das heißt, werden unsere Produkte per Flugzeug oder per Schiff transportiert? Und natürlich aber auch eben der Ansatz auf Materialebene. Das heißt, einerseits die Materialien nachhaltiger anzubauen und aber gleichzeitig auch auf Alternativen zurückzugreifen. Der dritte Bereich ist die Kreislaufwirtschaft. Und hier haben wir uns konkret zum Ziel gesetzt, bis 2025, dass 8 von 10 Produkten kreislauffähig sein werden. Was bedeutet Kreislaufwirtschaft? Kreislaufwirtschaft bedeutet, dass ein Produkt nicht am Ende seiner Tragezeit keinen Wert oder keinen Nutzen mehr hat, sondern auf irgendeine Art und Weise wiederverwertet wird, sei es Recycling oder sei es einfach durch das Material, das in neue Produkte 1:1 wieder mit aufgegriffen werden kann. Nachdem ich Ihnen jetzt einen Überblick über unsere Strategie und über das gegeben habe, was eigentlich die nächsten 5 Jahre wichtig ist für uns, möchte ich an der Stelle kurz auf unsere Ergebnisse des letzten Quartals eingehen. Sie sehen, oder ohne auf die einzelnen Zahlen einzugehen, gibt es 2 wichtige Botschaften, die ich Ihnen an der Stelle mitgeben möchte. Und zwar, es war ein sehr starkes Quartal. Es war ein Quartal, in dem wir Wachstum in beiden Marken gesehen haben. Bei Boss mit +38% gegenüber 2020, bei Hugo mit +51% gegenüber 2020. Der viel wichtigere Punkt ist aber, dass wir ein positives Wachstum gegenüber 2019 haben. Das heißt, vor Corona, vor der Pandemie. Wir sind bereits jetzt wieder auf dem Level. Der zweite Punkt, der hier ganz entscheidend ist, ist, dass wir diese Strategie, die wir Anfang August vorgestellt haben, wir sind bereits jetzt mitten in der Umsetzung. Das heißt, die Umsetzung ist in vollem Gange. Und weil eben das Geschäftsjahr, weil dieses Quartal, Entschuldigung, besonders gut gelaufen ist, haben wir im Zuge dessen den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 angehoben und rechnen jetzt mit einem Konzernumsatz bzw. mit einem Anstieg um rund 40%. Und was das operative Ergebnis angeht, rechnen wir mit 175 bis 200 Millionen Euro. Lassen Sie mich das einmal mit einem Blick auf unsere Aktie abschließen. Was sehen wir hier eigentlich? Wir sehen, dass Hugo Boss die vielen Herausforderungen, die wir im Zuge der Pandemie, im Zuge von Corona alle gesehen haben und damit zu kämpfen hatten, die haben wir gemeistert. Wir haben sie nicht nur gemeistert, sondern wir sind jetzt auf dem gleichen Niveau wie vor der Krise. Das heißt, wir sind auf dem gleichen Level wie 2019. Und die Erholung unseres Geschäfts setzt sich weiter fort. Was wir jetzt aber hier noch nicht sehen, ist alles, was kommen wird. Alles, was ich Ihnen eigentlich im Rahmen unserer Strategie vorgestellt habe. Weil natürlich sehen wir, dass wir in der Umsetzung sind, dass wir an den richtigen Stellschrauben drehen. Und trotzdem ist seit August natürlich relativ wenig Zeit vergangen, damit sich diese Strategie 1:1 auch in den Zahlen widerspiegelt. Das heißt, der Weg nach vorne, den sehen Sie hier noch nicht. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass es hier noch einiges Interessantes gibt. Und damit stehen wir heute bei einem Aktienkurs von rund 52 Euro. Unsere Analysten sehen uns hier aktuell, das heißt Stand gestern, bei rund 61 Euro. Damit sind wir bei einer Marktkapitalisierung von ungefähr 3,7 Milliarden Euro, bei einer Aktienanzahl von 70,4 Millionen und einem Streubesitz von 83%. Wie die meisten wahrscheinlich wissen, wir sind Teil des MDAX. Und damit möchte ich es ehrlich gesagt auch kurz belassener. Ich möchte an der Stelle einmal nochmal sagen, ich glaube, wir sind in einer sehr spannenden Phase. Es tut sich einiges bei uns und wir sind sowohl intern als ich glaube auch der Kapitalmarkt sehr gespannt auf alles, was dort kommen wird. Und nun, meine Damen und Herren, freue ich mich auf Ihre Fragen, die Christian Stör und ich sehr gerne beantworten werden.
So, vielen Dank, Frau Biberacher. Dann kommen wir zum Fragenteil. Wir haben schon einige Fragen vorliegen. Ich würde sagen, fangen wir mal mit den Fragen rund um das Thema Nachhaltigkeit an. Da ist einiges eingegangen. Ihr Schwerpunkt oder einer der Schwerpunkte Ihrer Präsentation war auch die Nachhaltigkeit. Der erste Teilnehmer wollte wissen, wie sieht es denn in puncto Nachhaltigkeit im Wettbewerb aus? Also was ist bei Boss-Produkten im Vergleich mit dem Wettbewerb besonders nachhaltig? Also wie unterscheiden Sie sich denn da?
Also um einmal das Ganze im Wettbewerbsumfeld zu sehen, und nochmal unsere, also DJSI, die Dow Jones Sustainability Index, ich nenne es einfach mal Auszeichnung, heranzuziehen. Neben uns sind ausschließlich zwei weitere Unternehmen dort enthalten. Das heißt, alle anderen Unternehmen, alle anderen Wettbewerber haben hier nicht die notwendigen Kriterien erfüllt, um aufgenommen zu werden. Das heißt, im Vergleich zu Wettbewerbern stehen wir oder sind wir sehr zufrieden mit unserer Stellung. Wenn wir uns jetzt anschauen, also auf Produktebene heruntergebrochen, was unsere Produkte auszeichnet, ist tatsächlich, dass wir Stück für Stück den Anteil nachhaltigerer Produkte, das heißt, die genau diese selbst definierten Kriterien an das Material, an die Arbeitsbedingungen, an den Transport erfüllen, vergrößern möchten. Gleichzeitig schauen wir aber auch hier nach verschiedenen innovativen Materialien, die als Alternative dienen können. Das heißt, wenn wir uns auf sozusagen die Speerspitze unseres Nachhaltigkeitsengagements konzentrieren wollen, dann haben wir tatsächlich diese responsible, diese nachhaltigeren Produkte. Nichtsdestotrotz ist sozusagen, haben wir ein höchstes Maß an nachhaltigen Kriterien, was unser gesamtes Produktportfolio angeht.
Okay, also es betrifft hauptsächlich auch das Produktportfolio, was damit einbezogen wurde und nicht nur irgendwelchen eigenen Stromverbrauch oder sowas in der Hugo Boss AG quasi, sondern tatsächlich auch die gesamte Produktpalette. Das haben wir schon richtig verstanden. Okay. Gut, dann die nächste Frage vielleicht in dem Zusammenhang, wo produziert denn Hugo Boss, wurde die Frage gestellt. Wo sind denn Ihre Zulieferer beheimatet und wo produzieren Sie denn selbst?
Ja, nehme ich auch gerne mal eine Frage und ich würde noch eine Sache gerne ergänzen. Frau Bieberer hat ja gerade den DJSI nochmal rausgestellt. Wir sehen das tatsächlich als eine sehr tolle Auszeichnung, die wir hier extern erhalten haben. Frau Bieberer hat ja erwähnt, dass wir eines von drei Unternehmen in unserer Branche sind und ich möchte nur noch ergänzen, wir sind auch das einzige deutsche Unternehmen, das hier ausgezeichnet wurde. Das heißt, es gibt ja auch noch große andere deutsche Unternehmen im Konsumgüterbereich, die sind also da nicht beheimatet. Wir haben es geschafft als einziges deutsches Unternehmen. Das war für uns nochmal eine ganz besondere Freude an der Stelle. Zu der Frage, wo produzieren wir eigentlich? Lassen Sie mich dazu kurz Stellung nehmen. Wir haben heute, auch das unterscheidet uns von anderen Branchen, 45% unserer Produktion findet heute nach wie vor in Europa statt. Hier spielt insbesondere der osteuropäische Markt eine große Rolle und hier insbesondere die Türkei. Das heißt, Türkei ist für uns, macht fast 50% dieses Kuchens aus, also von den 45%, die Hälfte entfällt auf die Türkei. Und was Sie wissen müssen, wir haben dort auch einen eigenen Standort in Izmir, das ist mit 4 Millionen Einwohnern die größte europäische Stadt, also nicht Eurometropole, ja nicht Hauptstadt, ganz interessant. Und dort haben wir eine ganz tolle Fabrik mit fast 4000 Mitarbeitern, die wir dort selbst beschäftigen, wo wir auch einen Großteil unserer formellen Kleidung herstellen. Ja, also Europa nach wie vor für uns ein sehr wichtiger Markt. Neben diesem Standort in Izmir haben wir auch weiterhin eigene Standorte in Italien, in Polen beispielsweise, aber hier auch nach wie vor in Metzingen. Wir stellen heute nach wie vor auch Anzüge made to measure in Deutschland her. Auch das ist sicherlich ein kleiner Teil, aber sicherlich auch erwähnenswert. Also 45% stammt aus Europa. Den gleichen Anteil haben sie im Endeffekt auch, der aus Asien stammt. Hier Märkte wie natürlich China, aber auch Vietnam, zum kleineren Teil Bangladesch, die hier eine Rolle spielen. Und dann haben sie quasi die verbleibenden 10%, die auf Märkte in Amerika, hier in Mexiko beispielsweise, Peru oder eben auch Nordafrika entfallen. Das heißt, wir haben einen sehr ausgewogenen Mix, was die Beschaffungsaktivitäten angeht. Aber wie gesagt, Europa nach wie vor ein sehr wichtiger Beschaffungsmarkt und das soll auch so bleiben. Im Gegenteil, wir wollen eigentlich auch diese Nähe zum europäischen Markt uns aufrechterhalten, sogar weiter ausbauen. Frau Bieberer hat es ja angesprochen. Stand heute werden fast 60% unserer Umsätze in Europa generiert und wir möchten hier auch aus Produktionssichtspunkten eine starke Nähe zum europäischen Konsumenten gewährleisten.
Okay, jetzt kam gerade die Frage rein, die Standorte Bangladesch etc., also die Standorte in Asien. Wie kontrollieren Sie denn da, dass die entsprechenden Vorschriften, was Nachhaltigkeit angeht, aber auch so Themen wie Kinderarbeit, dass die eingehalten werden? Wie darf man sich denn sowas vorstellen?
Ja, Also grundsätzlich erstmal vorneweg ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, mit jedem Partner, mit dem wir uns entscheiden, zusammenzuarbeiten, wird quasi im Vorfeld einer jeglichen Zusammenarbeit ein entsprechendes Audit durchgeführt. Also es gibt einen, wie wir es nennen, Code of Conduct, also einen Verhaltenskodex, den jeder Zulieferer quasi ja, unterzeichnen muss, den wir aber auch entsprechend natürlich prüfen, auch eigenständig prüfen, ob auch das entsprechend eingehalten wird. Also vorab, bevor wir überhaupt eine Beziehung eingehen, wenn wir dann diese Beziehung eingehen, führen wir auch regelmäßig jährlich entsprechende Audits durch, die wir selbst durchführen, sofern uns das ermöglicht wird natürlich. Da müssen wir uns auch an den entsprechenden Marktbedingungen natürlich auch richten und orientieren. Aber auch durch Drittparteien lassen wir entsprechende Zulieferbetriebe verifizieren und auf diesen Verhaltenskodex entsprechend zurückführen und entsprechend prüfen. Ja, also diese, und in dem Zusammenhang ist Kinderarbeit definitiv kein Thema, das möchte ich auch ganz kategorisch ausschließen. Wir weisen also diese Themen ganz entschieden von uns. Das heißt, in diesem Verhaltenskodex werden Themen wie Kinderarbeit oder unbezahlte Überstunden oder Versammlungsverbote ganz kategorisch ausgeschlossen.
Okay. Wie darf man sich denn das bei Hugo Boss vorstellen? Also es gab ja mal so eine Dokumentation bei Kick, die quasi zehntausende Zulieferer im Angebot haben und dann immer den nehmen, der am günstigsten wohl produziert. Ist das bei Ihnen ähnlich? Also wechseln Sie die Zulieferer oft oder ist das eher, sag ich mal, so ein langfristiger Natur? Also wenn jemand für Hugo Boss produziert, ist das dann eher so, dass der dann über Jahre quasi Partner ist oder wechseln Sie dann quasi von einer Saison zu anderen quasi die Zulieferer in den Bereichen?
Ich glaube, hier ist das Credo sozusagen, dass wir immer an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert sind. Allein deshalb, weil wir höchste Ansprüche an die Qualität der Fertigung, an die Schnitte, an unsere Produkte haben und das gar nicht möglich ist, wenn wir alle paar Monate unsere Lieferanten wechseln würden. Das heißt, grundlegend wollen wir immer sind wir an einer langfristigen Beziehung und Zusammenarbeit interessiert. Sollten jetzt zum Beispiel in diesen jährlichen Überprüfungen Aspekte aufkommen, in denen wir merken, okay, damit sind wir nicht zufriedener, dann setzen wir hier ganz gezielt an und sagen, okay, folgende Maßnahmen müssen verbessert werden, damit wir auch weiterhin zusammenarbeiten können. Das heißt auch, wenn es, und so ist leider die Realität, wenn es Fälle gibt, wo wir sagen, okay, hier müssen wir was verändern, dann sehen wir uns auch in der Rolle und auch in der Verantwortung, hier gemeinsam Verbesserungen durchzusetzen. Weil ich glaube, nur so kann man das ehrlich gesagt auch entlang der gesamten Wertschöpfungskette kann man etwas bewirken. Von daher ganz klar, langfristige Beziehungen, natürlich ist der Kostenfaktor, darf man den nicht vergessen, er ist aber nicht das entscheidende Kriterium.
Okay. Gut, dann ein Punkt, der drei Zuhörer beschäftigt, ist vegane Kleidung. Vielleicht können Sie uns erstmal erläutern, was versteht man denn darunter, unter veganer Kleidung?
Gerne. Ich glaube, insgesamt muss man das ganze Thema vegane Ernährung, vegane Kleidung einmal einordnen, dass wir feststellen, dass innerhalb unserer Gesellschaft viele Menschen sich ganz explizit positionieren und sagen, ich möchte kein Fleisch essen, ich möchte aber auch keine Milch trinken. Das heißt, jegliche Art von tierischen Produkten. Genauso wie man das bei der Ernährung hat, merken wir das eben auch, wenn es um Textilien, wenn es um Kleidung geht, dass viele Kunden sagen oder zunehmend Kunden sagen, okay, ich möchte vielleicht eine Alternative zu echtem Leder haben. Ich möchte keine Knöpfe aus Horn. Es gibt ganz unterschiedliche Einzelbestandteile von Produkten, die tierischen Ursprungs sind. Und hier anzusetzen und zu sagen, okay, wir wollen einen Ledermantel entwickeln, der aber nicht aus echtem Leder besteht, sondern eben aus einer Alternative. Und trotzdem aber dieses Tragegefühl, der Komfort gleich dem des tierischen Produkts. Das heißt, ein veganer Anzug beispielsweise, da hatten wir mehrere, auch in der Vergangenheit schon, wäre ein Anzug, der ausschließlich aus Leinen wäre, der Knöpfe hat, die eben nicht aus Horn hergestellt sind, keine Ledereinsätze oder sonstiges. Das heißt, es ist ein veganes Produkt, ist tatsächlich ein Produkt, das auf tierische oder auf Materialien tierischen Ursprungs komplett verzichtet. Und was wir feststellen, ist eben im Zuge dessen, dass diese Forderung oder dass der Bedarf größer wird, wir auch sehen, dass wir hier in den Produkten, die wir anbieten, unseren Kunden eben die optimalen Produkte anbieten möchten.
Okay. Aus eigenem Interesse, wie groß ist oder wie groß schätzen Sie denn den Anteil aktuell ein von Kunden oder potenziellen Kunden, die genau nach solchen Themen suchen, also vegane Kleidung?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass es schwierig zu beziffern ist oder hier schwierig eine konkrete Zahl zu nennen, weil nur weil ich sozusagen beispielsweise einen Leinenanzug mir in den Einkaufswagen lege und dann kaufe, heißt es noch nicht, dass ich pauschal auf der Suche nach veganen Produkten bin. Ich glaube, dass so weit kann man das ehrlich gesagt aufgrund der Datengrundlage noch nicht nachvollziehen. Was aber ganz klar ist, und das sehen wir nicht nur auf Konsumentenebene, sondern was die Investoren angeht, was viele Organisationen aus dem gesellschaftlichen Bereich angeht, ist einfach insgesamt, dass die Thematik Nachhaltigkeit unglaublich an Relevanz gewinnt. Und in diesem Zuge ist es, glaube ich, logisch, dass es sich eben auch auf die Produktkategorien auswirkt. Von daher können wir nur sagen, ich glaube, wir haben hier zunehmendes Interesse auf Seiten des Kunden. Konkret, glaube ich, kann man es aber noch nicht in Zahlen fassen.
Okay, gut. Dann, wo machen wir weiter? Vielleicht im Vertrieb. Das ist ein spannendes Thema auch. Es kam eine Frage rein. Haben Sie denn, Sie haben mir die Zahlen vorgestellt, heuer Q3, dann verglichen mit vorher mit 2020, mit dem Corona-Quartal auch mit oder mit den großen Corona-Effekten und dann auch nochmal zum Vergleich 2019 dagegen gestellt, wo man eben auch schon bemerkt, dass sie ja wieder auf dem Niveau oder sogar drüber sind, also vor Corona. Wie haben sich denn die Vertriebswege entwickelt? Das heißt, hat man denn einen Shift, also eine Verschiebung gemerkt zwischen Retail, Wholesale und Online jetzt in den letzten 2 Jahren oder ist das ungefähr gleich? Also wo erreichen Sie denn jetzt mittlerweile die Kunden? Also gerade in der Post oder in der Corona-Zeit, wir sind ja noch mittendrin, wie hat sich denn das ausgewirkt?
Ja, wir sind leider tatsächlich noch mittendrin, Herr Bauer, da haben Sie recht. Wir haben in dem Zuge, wie Sie sich vorstellen können, natürlich wie viele andere Unternehmen auch einen, und wir hatten es ja auch angesprochen, einen starken Trend hin zur Digitalisierung auch gesehen. Und es betrifft auch den Vertrieb. Ja, das ist keine Frage. Das heißt, wir haben, wenn Sie sich die letzten 2 Jahre anschauen, unseren Einzelhandelsumsatz nicht verdoppelt, aber ja, da haben wir schon sehr deutlich zulegen können. Das heißt, Kunden waren zum Teil auch gezwungen, digital einzukaufen, online einzukaufen. Und natürlich haben auch wir festgestellt, dass wir auch diesen Online-Vertriebskanal auch weiter stärken müssen, weiter ausbauen müssen. Das heißt, unser klares Ziel ist es, den Anteil des Online-Geschäfts, darüber hatte Frau Bieberer gesprochen, bis 2025 auf 25% mindestens zu steigern. Und wie gesagt, da haben wir prozentual schon deutlichere Steigerungen gesehen, verglichen mit dem stationären Geschäft, egal ob das der Einzelhandel ist oder der Großhandel. Das ist zweifelsohne zu beobachten. Insofern ist das auch für uns ein klares Mandat, was wir vom Kunden bekommen. Der Kunde erwartet von uns, dass wir hier einen sehr guten Service an den Tag legen, dass wir ein tolles Einkaufserlebnis auch schaffen in der digitalen Welt, dass wir Produkte entsprechend verfügbar machen und dann eben auch sehr zügig ausliefern können. Und das betrifft nicht nur unseren eigenen Online-Store, hugoboss.com, sondern eben auch das Geschäft mit Plattformen. Ich glaube, die Frage kam auch, zumindest habe ich sie einmal gesehen, insofern würde ich sie vielleicht da gleich mit dazu packen. Wir arbeiten natürlich mit Plattformen wie beispielsweise Zalando oder About You, die sicherlich in Deutschland beide Begriffe sind, zusammen. Wir arbeiten in China mit wichtigen Plattformen wie Tmall oder JD zusammen. Wir arbeiten in Nordeuropa mit Boozt beispielsweise zusammen, ist eine skandinavische Plattform, in UK mit ASOS Next. Das heißt, natürlich arbeiten wir auch mit diesen Partnern oder Partnerplattformen zusammen, denn hier gilt es für uns auch, ein möglichst holistisches Bild zu zeichnen und dem Kunden eben auch unsere Produkte an den verschiedenen Touchpoints, wie wir es nennen, Anknüpfungspunkten zur Verfügung zu stellen.
Was heißt denn, wenn Sie davon sprechen, Sie arbeiten mit Plattformpartnern zusammen, jetzt am Beispiel Zalando, vertreiben Sie quasi Ihre als Hugo Boss auch selbst Anzüge und Kleidung auf Zalando oder machen das dann wiederum Ihre Partner? Weil andere,
ja? Das kann ganz unterschiedlich sein. Das heißt, da gibt es nicht diese eine oder den, also nicht den einen goldenen Weg in unseren Augen, sondern wir haben Partnerschaften, bei denen wir. Und da ist Zalando, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Da haben wir ein relativ klassisches Verhältnis. Also Zalando quasi ein Großhändler, der Produkte bei uns einkauft und im eigenen Namen dann auch veräußert, weiterverkauft. Wir haben aber auch beispielsweise, und da ist China eben ein tolles Beispiel, weil dort das relativ etabliert ist. Dort verkaufen wir auf Plattformen im eigenen Namen, auf eigene Rechnung. Und wir nutzen quasi diese Plattform wie in einem Department Store, wo wir uns präsentieren. Wir zahlen dafür quasi Miete, aber im Endeffekt ist das für den Kunden wie ein direkter Hugo Boss Zugang und Hugo Boss Store. Das heißt, was ich sagen will, es hängt ein bisschen von den Marktgegebenheiten ab und es hängt auch ein Stück weit von den jeweiligen Partnern ab, mit denen wir zusammenarbeiten möchten. Und da schauen wir dann sehr genau, wie wir die Rollen und Verantwortlichkeiten ziehen und wie wir die und auf welches Modell wir uns dann eben einigen können, zu welchen Konditionen. Wir haben da keine ganz klare Präferenz, um ganz ehrlich zu sein. Im Endeffekt kommt es wirklich auf jeden Partner und auf jeden Markt dann auch drauf an.
Es kam der Gedanke auf, dass eventuell, ich denke das zu Recht, ihre Partner, also gerade im Bereich Wholesale und Retail, wo man dann die eigenen Stores betreibt, wie wird denn diese Konkurrenz quasi, die man seinen Kunden eigentlich damit ja bietet, wie wird denn das gesehen? Also wenn jetzt online auch noch dazu kommt, dann würde ich mich ja als Piet Glockenburg fragen, das ist schön, dass ihr bei mir im Laden seid, aber nebenan gibt es quasi den eigenen Hugo Boss Store und dann online gibt es auch noch die Konkurrenz, wo dann Hugo Boss vielleicht selbst auf eigene Rechnung Produkte verkauft. Wie klären Sie das Verhältnis? Also gibt es da dann irgendwie eine gleiche Preise oder diese quasi über die Läden anbieten oder wie wird das gehandhabt?
Also grundsätzlich und auch das lassen Sie mich klar betonen, der Großhandel war, ist und bleibt ein sehr wichtiger Vertriebskanal für Hugo Boss. Das wird sich zukünftig ändern, ganz im Gegenteil. Wir wollen ja unsere Position im Großhandel sogar weiter stärken und mit unserem neuen Vertriebsvorstand Oliver Timm, den Frau Wiebacher ja auch vorgestellt hat, sind wir gerade dabei, wirklich diese Zusammenarbeit, dieses Verhältnis mit unseren Partnern in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt weiter zu stärken und gemeinsam Business Opportunities, nach gemeinsamen Geschäftsmöglichkeiten zu suchen. Das heißt, es ist für uns ein wichtiger Kanal, den werden wir weiter stärken. Und man darf das jetzt auch nicht überschätzen. In unserem Fall, der Großhandel macht ja, wenn Sie jetzt online und offline zusammen addieren würden, dann sprechen wir aller Voraussicht nach von über 30%. Das ist ein großer Anteil, den der Großhandel hier im Falle von Hugo Boss ausmacht. Entgegen anderen Unternehmen, die sich zuletzt sehr stark dazu geäußert haben, dass sie eben ihr Direct-to-Consumer-Geschäft, also ihr direktes Geschäft mit den Endkonsumenten ausbauen wollen, fahren wir genau ja eine gemeinschaftlichere Strategie, wenn Sie so wollen, dass wir sagen, ja, der eigene Einzelhandel ist uns wichtig. Auch wir wollen natürlich mit dem Endkonsumenten im direkten Austausch stehen. Auch wir wollen das direkte Feedback vom Konsumenten bekommen. Aber wir wollen eben genauso gut auch das Verhältnis mit den Partnern stärken. Das heißt, ich kann Ihnen da wirklich kein negatives Feedback von unseren Partnern wiedergeben. Im Gegenteil, das Feedback, was wir von unseren Partnern bekommen haben, war zuletzt äußerst positiv, was unsere Strategie angeht. Und der Großhandel weiß es sehr zu schätzen, dass wir dieses Verhältnis in der Tat wieder stärken wollen und dass wir hier sehr gemeinschaftlich und partnerschaftlich agieren wollen und gemeinsam eben diese Claim-5-Strategie, über die wir gesprochen haben, gemeinsam umsetzen wollen. Ohne den Großhandel geht es nicht und insofern ist das eine sehr wichtige Zusammenarbeit für uns.
Okay. Gerade kam jetzt die letzte Frage rein, was den digitalen Vertriebskanal angeht, also die Online-Shops. Wie verhält sich denn bei Hugo Boss mit den Rückläufern? Sieht man da, gerade weil Hugo Boss ja preislich eher oben angesiedelt ist, also als Premium-Marke, wie verhält sich denn bei den Rückläufern und wie ist denn das mit Nachhaltigkeit vereinbar? Es gab ja jetzt, glaube ich, in NDR einen Podcast, wo sie quasi die Schuhe verfolgt haben von großen Herstellern, ich nenne jetzt keinen, wo dann festgestellt wurde, die Schuhe, die zurückgesendet wurden, die wurden dann nicht wiederverwertet, beziehungsweise wurden nicht wiederverkauft, sondern irgendwo in Belgien quasi zerschreddert und dann als Straßenbelag oder was wiederverwendet. Wie ist es denn bei Hugo Boss, wie hoch ist denn da im Online-Bereich die Rücklaufquote und wie vereinbart man das denn mit dem Thema Nachhaltigkeit dann?
Absolut berechtigte Frage, glaube ich. Ich glaube, wir müssen einen Schritt weiter zurückgehen. Und zwar ist unser Gedanke, wenn wir an das Thema Nachhaltigkeit rangehen, einerseits, dass wir eben Einfluss nehmen wollen, Dinge verbessern wollen und gleichzeitig aber auch unseren Kunden mitnehmen wollen, ihn sozusagen, ich nenne es nicht erziehen, aber ihnen Informationen an die Hand geben, um dieses Bewusstsein für Nachhaltigkeit in der Modeindustrie ein bisschen zu schärfen. Das heißt, wir sehen es eigentlich als unsere Aufgabe, dem Kunden ein so ideales Einkaufserlebnis und so ideale Produkte, die passen, die genau den Ansprüchen entsprechen und damit genau das ist, was der Kunde sucht, zu bieten, dass wir eigentlich weiter vorne ansetzen möchten und der Grund einer Retour, der Grund, wieso ich Dinge zurückschicke, dass wir dem erstmal entgegenwirken. Einerseits dadurch, dass wir das optimale Produkt haben und ich zum Beispiel ein besseres Gespür dafür bekomme, welche Größe brauche ich denn eigentlich? Und damit nicht 5 verschiedene Größen bestelle und damit logischerweise auch immer einen Teil habe, der zurückgeht. Und immer auf der zweiten Seite auch diese, ich nenne es Weiterbildung im Nachhaltigkeitsbereich, den Kunden klar machen, was eigentlich das Handeln auch so ein bisschen mit sich trägt oder was dort mitschwingt. Wenn wir uns jetzt ausschließlich auf die Zahlen konzentrieren möchten, dann haben wir eine relativ geringe Rückläuferquote im Online-Bereich. Ich glaube, wir sind bei 30%. Das heißt, auch im Vergleich zu Wettbewerbern unterscheiden wir uns eigentlich dadurch, dass der Wert des Warenkorbs relativ hoch ist und die Rückläufer eigentlich sehr gering. Und auch das sehen wir eigentlich daran wollen wir uns auch so ein bisschen messen, dass wir eben genau die Bedürfnisse des Kunden richtig adressieren.
Okay, das ist ein gutes Thema. Wie machen Sie denn das genau? Also gibt es da irgendwelche Bestrebungen, dass man quasi die Made-to-Measure, hat es der Zuhörer genannt, ausbauen will in Zukunft? Und welche Möglichkeiten gibt es denn? Also zum Beispiel Bodyscanner etc. in Stores oder was gibt es denn da online zum Beispiel, wie Möglichkeiten, die man einsetzen kann? Dass eben genau das vermieden wird, dass die Anzüge nicht passen oder die Bekleidung.
Absolut. Hier sind wir eigentlich bei diesem Themenblock rund um die Digitalisierung, den wir eben auch innerhalb unserer Strategie ganz gezielt ansprechen und sagen, in dem Bereich wollen wir auch investieren. Und zwar, wenn wir uns eigentlich anschauen, was brauche ich, um das perfekte Produkt zu haben, den perfekten Anzug. Und angenommen, ich würde jetzt zum Beispiel in den Laden gehen, lassen wir uns stationären Handel zuerst angehen. Dann werden hier auf jeden Fall wird das Einkaufserlebnis wird ergänzt und ich werde nicht nur die persönliche Beratung haben, sondern sowas wie digitale Bodyscanner, also einfach Möglichkeiten, um den Laden durch digitale Informationen, sage ich mal, weiterzuentwickeln. Das heißt, hier werden wir ganz stark ansetzen, dass der Laden vor Ort noch besser auf die Bedürfnisse angepasst ist. Im Online-Bereich ist es natürlich schwieriger, wenn es tatsächlich darum geht, brauche ich die Hose in M oder in L. Was wir aber machen, ist, dass wir auch im Bereich dieser digitalen Strategie die Daten unserer Kunden, also das Verkaufsverhalten, besser nutzen wollen. Und dann zum Beispiel dem Kunden sagen können, also angenommen, er hat ein Kundenkonto bei uns angelegt und hat in der Vergangenheit folgende Produkte immer in den Größen gekauft, dass wir ihm auf Basis dessen kann man einem Kunden beispielsweise Empfehlungen geben, was voraussichtlich hier die richtige Größe sein kann. Das heißt, ohne dass es jetzt, ich sage mal, eins zu umgesetzt wird, glaube ich, bietet diese Datengrundlage dadurch, dass wir einfach in so einer vernetzten Welt leben, unglaubliche Chancen, um hier tatsächlich das Ganze noch passender zu machen.
Okay. Gut, dann kommen wir, würde ich sagen, zum operativen Themen. Es wurden zwei Fragen gestellt dazu bisher. Das erste, man hört ja jetzt immer wieder, gerade in der Automotive-Industrie, von Lieferschwierigkeiten. Betrifft das Hugo Boss auch?
Bedingt oder begrenzt, Herr Bauer. Vielen Dank für die Frage. Also wir hatten ja wie wir es nennen, Sourcing-Mix gesprochen, also wo beziehen ja eigentlich unsere Produkte aus welchen Regionen. Ich hatte Ihnen gesagt, dass 45% unserer Produkte aus Europa gesourced werden. Insofern sind wir tatsächlich mit einem blauen Auge bislang davongekommen. Sprich, ja, natürlich merken wir auch gewisse Verzögerungen, ja, von ein paar Wochen, von wenigen Wochen. Wir reden aber nicht von diesen großen Ausfällen oder Lieferschwierigkeiten, die andere Branchen zu berichten hatten. Also das mal vorneweg, das heißt, nein, wir hatten aus Umsatzsicht keine Produktknappheit im größeren Maße im dritten Quartal gespürt. Frau Biebrach hat ja die starken Ergebnisse auch gehighlightet. Wir warten auch keine Verknappung, keine Produktverknappung, keine Umsatzeinbußen im nennenswerten Rahmen für das Schlussquartal im vierten Quartal. Das heißt, wir sind da wirklich umsatzseitig gut unterwegs. Wir haben früh begonnen, auch teilweise Volumen umzuschiften auf andere Zulieferbetriebe. Und wie gesagt, dieser Vorteil der regionalen Nähe zu unseren Hauptabsatzmärkten ist sicherlich ein großer Vorteil. Aber natürlich, muss man auch dazu sagen, kommt das Ganze natürlich auch zum Teil auch mit einigen Kosten einher. Also natürlich haben auch wir mehr von Luftfracht in Gebrauch gemacht, beispielsweise um diese Produktverfügbarkeit zu gewährleisten. Und das hat sich dann natürlich auch auf die Kostenseite oder spürbar gemacht. Wir haben es natürlich auch einen gewissen Kostendruck gespürt, wie viele andere Branchen auch. Das hat sich dann auch in der Rohertragsmarge bemerkbar gemacht. Das hat man entsprechend, das sind wir entsprechend auf eingegangen im Rahmen der Q3-Ergebnisse. Das heißt, da war die Rohertragsmarge ein Stück weit beeinträchtigt. Das dürfte auch kurzfristig erst noch weiterhin der Fall sein, ist aber alles auch im Rahmen unserer Prognose mit berücksichtigt. Aber wie gesagt, ich glaube, die wichtige Botschaft, wir erwarten keine Umsatzeinbußen aufgrund dieser momentanen Supply Chain Schwierigkeiten.
Okay. Wie sieht es denn mit dem Werk in der Türkei aus? Sie haben vorher erwähnt, Sie haben 4.000 Mitarbeiter, glaube ich, in Izmir. Da ist ja, was die Inflation und die Wechselkurse angeht, aktuell relativ turbulent. Macht sich das irgendwo operativ bemerkbar? Also kommen da die Mitarbeiter quasi wöchentlich zu Ihnen und wollen eine Lohnerhöhung? Oder wie wirkt sich denn das bisher bei Ihnen aus, die Situation vor Ort?
Ja, also unter dem Strich merken wir das, oder ist der Effekt überschaubar. Also im Endeffekt erwarten die meisten der institutionellen Investoren jetzt auch, dass das einen positiven Effekt auf den Gewinn übertragen würde, da wir ja quasi durch die Abwertung und durch die Tatsache, dass wir dort auch einige Kosten haben, die Sie sich vorstellen können, entsprechend profitieren sollten. Dem ist nur bedingt so. Warum? Weil wir im Endeffekt sämtliche Materialkosten, die in diesem Werk entstehen, in Euro bezahlen. Das heißt, es sind tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, die Löhne, Sozialversicherungsabgaben für die Mitarbeiter in den Märkten, die dann tatsächlich auch in türkischen Lira erfolgen. Aber wie Sie richtigerweise sagen, dieser vermeintlich positive Effekt aus der Abwertung, der wird dann kompensiert durch Lohnerhöhungen natürlich, die wir auch natürlich ein Stück weit vornehmen müssen und vorgenommen haben, was ganz selbstverständlich ist in solchen Märkten. Das heißt, der Effekt ist tatsächlich sehr überschaubar. Ja, und okay. Wird auch nicht größer quantifiziert, weil er eben tatsächlich nicht so groß ist, wie man auf den ersten Blick annehmen möchte. Dann hat man natürlich noch da hat man die Türkei auch als Absatzmarkt, auch das darf man nicht ganz außer Acht lassen. Und dort hat man dann wiederum einen etwas negativen Effekt, weil man natürlich auch die Preise nicht Jahr für Jahr um 40% anheben kann. Also insofern etwas negativer Effekt, was die Umsätze angeht in dem Markt, aber kostenseitig ist es eigentlich kaum oder nur geringfügig, was wir da spüren.
Okay. Dann spannende Frage. Kann sich Hugo Boss denn vorstellen, quasi zuzukaufen, also anorganisch zu wachsen und quasi noch eine Marke ins Sortiment mit aufzunehmen? Oder ist das eher unwahrscheinlich?
Nein, tatsächlich ist es etwas, was wir uns in dieser Fünf-Jahres-Strategie vorstellen könnten. Das unterscheidet jetzt diese Strategie auch von frühen Strategien. Wir schließen Zukäufe nicht mehr kategorisch aus, denn wir sehen natürlich auch in unserer Branche, in unserem Sektor, dass doch der Sektor durch Konsolidierung irgendwo getrieben ist. Und wir haben uns auch ein Stück weit zum Ziel gesetzt, dass wir hier eher auf der aktiven Seite zugange sein könnten. Aber, und auch das ist wichtig, alles zu seiner Zeit. Das muss man jetzt nicht heute oder morgen oder übermorgen erwarten. Wie gesagt, wir reden von einer 5-Jahres-Strategie. Die erste Priorität ist für uns, also Priorität 1a, ist ganz klar, das organische Wachstum weiter zu unterstützen, zu investieren ins organische Wachstum, unsere Marken Boss und Hugo weiter in ihrem Wachstum zu unterstützen. Die zweite Priorität wäre dann eben auch das Thema Dividende. Da gab es auch eine Frage von den Zuhörern. Wir haben eine Ausschüttungsquote, die wir uns zum Ziel gesetzt haben, von 30-50%. Insofern ist, glaube ich, auch darf man sich berechtigt Hoffnung machen, dass wir auch wieder zeitnah einen gewissen Dividendenvorschlag unterbreiten werden. Das ist eine wichtige Komponente. Und danach hätten wir dann das Thema Zukäufe, mit dem wir uns unter Umständen zu gegebener Zeit auseinandersetzen können und würden, wenn dann auch der richtige mögliche Zukauf auch uns angeboten würde.
Okay, jetzt kam gerade noch eine Frage rein, ob auch was zukünftige Entwicklungen angeht, wie zum Beispiel die Boriscan-App, ob Sie da auch schon mal über Kooperationen nachgedacht haben mit dem Wettbewerb, um dann quasi so ein Boriscanner-App mit der Brandy des jeweiligen Kooperationspartners quasi zu vermarkten. Ist sowas angedacht? Oder
mit Wettbewerbern, Zusammenarbeit mit Wettbewerbern würde ich jetzt vielleicht ein Stück weit ausschließen, nicht kategorisch ausschließen, aber vielleicht ein bisschen ausklammern zumindest. Was wir aber nicht ausklammern, ist sicherlich Kooperationen mit anderen Unternehmen, ja, aus anderen Branchen, die uns dann auch bei Themen der Digitalisierung, der Nachhaltigkeit einfach unterstützen und uns besser machen. Also wir haben ja genau jenes aktuell getan im Bereich der Digitalisierung. Hier arbeiten wir aktuell mit einem Unternehmen aus den Niederlanden zusammen, die auf dem Gebiet Experten sind und die uns da jetzt eben helfen, beim Thema Data Analytics einfach den nächsten Schritt zu gehen, besser zu werden, das Geschäft zu lernen. Das heißt, das ist eine dieser Kooperationen mit anderen Unternehmen, wo wir einfach an Expertise gewinnen, wo wir an Know-how gewinnen und davon profitieren. Ja, und da sind wir natürlich offen und sehr bestrebt, derartige Partner zu finden. Gleiches betrifft eben auch das Thema Nachhaltigkeit. Auch dort, wir hatten darüber gesprochen, ja, vegane Artikel, also dieser Trend hin zu einem nachhaltigeren Lebensstil. Ja, ich glaube, es wird wichtig sein, in den kommenden Jahren Substitute zu finden, für Polyester beispielsweise. Ja, auch dort gibt es viele Möglichkeiten der Partnerschaften und das ist definitiv etwas, was wir uns gerne anschauen und aktuell auch anschauen in den verschiedenen Themengebieten, weil wir davon überzeugt sind, dass wir davon als Unternehmen nur profitieren können. Das ist nicht unsere Core, unsere Hauptkompetenz, ja, und insofern ist das sicherlich nur hilfreich.
Okay, gut, danke. Dann kommen wir zum Thema IR, Investor Relations. Dividendenpolitik haben Sie ja schon erwähnt. Es kam jetzt, glaube ich, dreimal schon die Frage nach den Anteilseignern. Wie ist denn die Aktionärsstruktur? Wie sieht es da aus?
Also, jetzt mache ich einfach weiter. Lena, du unterbrichst mich bitte. Also im Endeffekt, wir haben einen strategischen Investor, der, glaube ich, den man auch gerne nochmal benennen kann, deswegen auch die 83% Streubesitz. Das ist die Familie Mazzotto, das ist eine italienische Familie, die seit vielen, vielen Jahren in Hugo Boss investiert ist, laut der letzten Stimmrechtsverteilung knappe 16% der Stimmrechte für sich beansprucht. Und danach haben sie eigentlich der nächstgrößere Investor, das ist die Frasers Group, auch das ist öffentlich bekannt. Auch dafür gibt es eine entsprechende Stimmrechtsmitteilung. Diese Frasers Group besitzt heute 9% der Stimmrechtsanteile von Hugo Boss. Frasers Group ist im Endeffekt ein Großhandelspartner auch aus dem UK-Markt, die seit Anfang 2020 in Hugo Boss investiert haben, also hier nochmal knappe 10% für sich beanspruchen. Und danach haben sie eine relativ unauffällige Aktionärsstruktur, wenn ich das so sagen darf, bestehend aus den langfristig orientierten Vermögensverwaltern, die Sie alle schon mal gehört haben, ob das jetzt teilweise auch etwas passiv orientiert, ob das jetzt eine BlackRock ist, eine Fidelity, ein Capital, auch die deutschen Vermögensverwalter natürlich, ja, also auch eine DWS beispielsweise, eine DK, die Namen sagen Ihnen alle was. Das ist relativ unauffällig, wie gesagt, und Sie haben natürlich auch die klassischen Investmentbanken von UBS über Goldman Sachs, die auch entsprechend investiert sind. Da reden wir dann wirklich von Anteilen von 5% und weniger in der Regel. Ja, also sehr breit gefächert, sehr breit gestreut, sowohl was die Besitzverhältnisse angeht, als auch was die regionale, das regionale Verhältnis angeht.
Okay. Dann gibt es denn ein Mitarbeiteraktienprogramm? Wird oft gefragt. wie sieht es da bei Hugo Boss aus?
Noch nicht. Und die Betonung liegt auf noch. Denn das ist etwas, was wir uns aktuell sehr genau anschauen. Wir haben ja jetzt ein neues Management-Team, eine neue Strategie. Wir sind davon überzeugt, dass wir unsere Mitarbeiter auch zu Eigentümer des Unternehmens machen möchten. Wir möchten die Aktionärskultur, wie Sie, Herr Bauer, in Deutschland, möchten wir die Aktionärskultur auch im Unternehmen fördern. Und insofern ist das, glaube ich, ein tolles Vehikel. Und wie gesagt, das schauen wir uns aktuell sehr genau an. Das könnte durchaus sein, dass wir uns in absehbarer Zeit dann auch entscheiden, vielleicht dort aktiv zu werden. Also wir sind von dem Tool, glaube ich, durchaus überzeugt und angetan. Und wie gesagt, das neue Management unterstützt das. Insofern sind wir da gerade in diesem Prozess, uns damit zu beschäftigen, zu lernen, und dann könnte es durchaus etwas sein, was wir in absehbarer Zeit auch ins Leben rufen.
Okay, dann eine Frage, IR-Newsletter. Manche Unternehmen haben einen eigenen IR-Newsletter. Wie sieht es da bei Hugo Boss aus? Aktuell gibt es ja, glaube ich, keinen. Ist sowas auch geplant oder schauen Sie sich das Thema auch an?
Also jetzt muss ich sogar eingestehen, dass wir sogar mal einen Newsletter hatten vor einigen Jahren und den dann entschieden haben, schweren Herzens einzustellen, einfach weil wir gemerkt haben, dass eigentlich die Akzeptanz, so war zumindest unser Eindruck, so gewissermaßen abgenommen hat, ein Stück weit gelitten hat. Jetzt könnte man sich natürlich, oder muss man sich hinterfragen, woran liegt das, woran lag das? Aber ich nehme das einfach mal als Feedback auf, zumindest von der Person, dass es wohl gewünscht wäre, einen Newsletter zu versenden. Ich glaube, das können wir gerne nochmal diskutieren in der Abteilung, aber aktuell haben wir das nicht. Wie gesagt, aber können wir gerne mal mitnehmen. Vielen Dank für das Feedback.
Okay. Dann die letzte, eine ganz große Frage. Das langfristig strategische Ziel, wir haben ja gehört, Übernahmen schließen Sie jetzt generell nicht mehr aus, im Gegensatz zur Vergangenheit. Wo sehen Sie denn Hugo Boss, sage ich mal, in der ganz langfristigen Schiene? Also der User fragt, ob Hugo Boss die französische beziehungsweise die deutsche LVMH dann werden möchte. Wie sieht es da aus? Das ist natürlich ein großes Ziel.
Ein großer Vergleich, ein kaum zu stellender Vergleich. Aber nein, ich glaube, die Frage resultiert daher, es war auch mal medial so zu lesen. Da wurde der Vergleich so gezogen, auch mit einem gewissen Augenzwinkern. Aber ich glaube, ein Punkt ist durchaus relevant. Wenn man sich anschaut, diese Konglomerate im europäischen Luxusbereich, dann gibt es eben keines dieser Konglomerate, wenn auch auf einer kleineren Ebene logischerweise, im Premium-Bereich in Europa. Und wie wir es schon angesprochen hatten, wir sind ein kerngesundes Unternehmen, wir sind ein Unternehmen mit finanzieller Power, Streitkraft, und wir glauben, dass wir eben diese Position einnehmen könnten und können in den kommenden Jahren. Insofern ist es nicht das Ziel, das deutsche LVMH oder Kering zu werden, aber wir können uns es sehr wohl vorstellen, eben aktiv die Konsolidierung des Marktes voranzutreiben und gewisse Marken Plattformen auch zu integrieren, die letztendlich dann auch uns bei der erfolgreichen Umsetzung unserer Strategie unterstützen. Also das ist etwas, was wir uns durchaus vorstellen können, das ist wichtig.
Okay. Gut, das wäre natürlich schön. Wenn man die Marktkapitalisierung erreicht, dann ja, wird das ungefähr eine, gut für 20-fachung, glaube ich, wäre das dann wahrscheinlich. Das wäre super. Gut, gibt es denn noch Fragen an die Teilnehmer gerichtet? Ich bin soweit, glaube ich, mit allen durch. Dann melden Sie sich jetzt, das ist die letzte Gelegenheit. So, ich sehe nichts mehr. Dann, ja, wären wir auch schon beim Ende angekommen. Ich bedanke mich schon mal bei Frau Bieberacher, bei Herrn Stör. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns heute Abend zur Verfügung gestanden sind. Timo, dir auch vielen Dank, dass du dich um die Technik gekümmert hast. Und natürlich, meine sehr geehrten Damen und Herren, bei Ihnen, dass Sie heute bei uns waren. Dividendenpolitik kommt jetzt noch ein Punkt. Ich glaube, da wurde eigentlich dazu was gesagt. Der Stanosek, sehe ich gerade, den unseren treuen Zuhörer möchte ich natürlich nicht enttäuschen. Ich glaube, der ist bei jedem jeder Veranstaltung dabei. Daher nochmal kurz zurück, Herr Stör. Dividendenpolitik, Sie haben ja zur Ausschüttungsquote was gesagt. Ich glaube, was er noch wissen wollte, ist die, beziehungsweise Frau Stanosek sehe ich heute, ist die das Thema, gibt es denn, was die Dividendenpolitik angeht, auch quasi eine Mindestdividende, wo man davon ausgehen kann oder einen Ausblick, einen mittelfristigen, also zum Beispiel bis 2025, wo Sie das mittelfristige Ziel gesetzt haben?
Also insgesamt, um das nochmal kurz zu wiederholen, absolut Ausschüttungsquote zwischen 30 und 50 Prozent. Mindestdividende haben wir in dem Sinne nur die letzten 2 Jahre gezahlt, dass es wirklich das absolut rechtliche Minimum war. Was wir bisher nicht haben, ist, dass wir einen gewissen Betrag als für uns als Mindestdividende festsetzen. Das heißt, ich glaube tatsächlich für den Moment können wir ausschließlich auf die Ausschüttungsquote von 30 bis 50 Prozent verweisen. Um aber hier aber nochmal klar zu betonen, es ist die zweite Priorität in unserer Kapitalverwendung. Also wir sind absolut daran interessiert, den Aktionären auch einen Teil zurückzugeben. Und ich glaube, jetzt im Zuge dessen, dass hoffentlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie absehbar werden und unser gesamtes operatives Geschäft sich verbessert, wir, glaube ich, auf gute Zeiten zusteuern und deshalb eben immer noch an, oder ganz klar an diesen 30 bis 50 Prozent auch für nächstes Jahr festhalten. Ein konkreter Vorschlag für die Dividende wird dann aber im Zuge Anfang nächsten Jahres erst bekannt gegeben.
Okay, so, ich glaube, das war ausführlich genug. Dann nochmal, Frau Bieberacher, Herr Stör, herzlichen Dank, dass Sie heute Abend bei uns waren. Timo, auch an dich, vielen Dank, dass du die Veranstaltung wieder begleitet hast. Natürlich an Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass Sie uns dabei waren beim Anlegerforum mit der Hugo Boss AG. Und würde mich freuen, Sie am Donnerstag auch wieder begrüßen zu dürfen. Da findet das nächste Anlegerforum mit der SDK statt. Und wünsche Ihnen noch einen sehr, sehr schönen Abend und darf dann das letzte Wort auch nochmal an Frau Bieberacher und Herrn Stör übergeben und bevor ich dann die Veranstaltung beende.
Sehr gerne auch von unserer Seite nochmal ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön, dass wir uns vorstellen konnten, sollten jetzt im Nachgang nochmals Fragen aufkommen. Sie haben unsere Kontaktdaten, Sie können gerne jederzeit uns telefonisch oder auch per Mail erreichen, dann beantworten wir diese sehr gerne. Und in dem Sinne wünschen wir Ihnen eine schöne, hoffentlich ruhige Vorweihnachtszeit und bleiben Sie gesund.
Genau, das wünsche ich Ihnen auch. Schöne Weihnachtszeit und ja, Herr Stör, habe ich Sie unterbrochen.
Vielen Dank. Ich wollte nur bedanken. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Bis ins neue Jahr.